Ist der Gaza-Krieg jetzt vorbei? Das lassen wir uns heute einordnen.
Und wir reden über eine Partei, die von Windmühlen der Schande redet.
Herzlich willkommen zum wichtigsten Wochenrückblick der Woche. Das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
Und ich bin Berit Ström. Und wir sprechen diese Woche außerdem natürlich noch über den AfD-Parteitag in Riesa und was da alles drumherum passiert ist. Dann, was das wahrscheinlich TikTok-Verbot in den USA bedeuten könnte und über die elektronische Patientenakte und welche Kritik es daran auch gibt.
Und damit starten wir in die Folge rein und wir gucken, welche Insta-Posts bei der Tagesschau die meisten Interaktionen hatten.
Auf Platz 1 geht es um die sogenannten Abschiebetickets, die hat die AfD in Karlsruhe verteilt. Also Zettel, die wie Flugtickets aussehen und für angebliche illegale EinwanderInnen bestimmt sind. Die sollen dann Menschen mit Einwanderungsgeschichte in ihren Briefkästen gefunden haben und dagegen wird jetzt gegen Volksverhetzung ermittelt.
Diese Idee ist übrigens gar nicht neu. Schon 2011 hat die nationalsozialistische NPD das Gleiche gemacht. Und auch das war gar keine neue Idee, sondern davor haben das auch schon die Originalnazis der NSDAP 1933 gemacht. Und zwar haben die Fake-Fahrkarten für Jüdinnen und Juden für eine einfache Fahrt nach Jerusalem verteilt. Also wirklich eine sehr geschmacklose Idee.
Wie eklig findest du Öffis?
Das ist ein Themensprung.
Ja, ich weiß, tut mir leid, aber wir sind ja gebunden durch die Platzvergabe von den Tagesschau-Posts.
Ich finde Öffis nicht so eklig.
Ich auch nicht. Mist, jetzt weiß ich auch nicht, wie wir die Kurve schlagen. Einige Leute haben sich trotzdem, glaube ich, ganz schön doll geekelt. Und auf dem zweiten Post sieht man nämlich Bilder von Menschen in einer U-Bahn ohne Hose. In London war nämlich No Trousers Tube Ride.
Ja, okay, dass ich es nicht eklig finde, ist aber noch was anderes, als dass ich nackt in eine U-Bahn gehen würde.
Ja, okay, das ist vielleicht. Ja, aber in den Kommentaren ging es halt dann voll viel darum, dass sie es krass eklig finden, weil man ja auch so, es gibt ja sogar Leute, die so eine U-Bahn-Hose haben zum Beispiel, die sie nur in der U-Bahn anziehen. Also in London war No Trousers Tube Ride und genau das ist es auch. Also mitten im Winter fahren Menschen in London komplett angezogen U-Bahn, aber lassen dabei einfach die Hose weg. Und einen tieferen Sinn hat das Ganze absolut überhaupt gar nicht. Ein Comedian aus New York hat sich das einfach mal ausgedacht, 2002. Und zwar echt nur, weil er es lustig und verwirrend fand, dass da Leute einfach ohne Hose in der U-Bahn rumfahren. Und von New York hat sich das dann damals in die Welt verbreitet und die Aktion hat es sogar auch mal in Berlin gegeben, 2020. Aber inzwischen machen es, glaube ich, nur noch die Londoner, da ist es irgendwie hängen geblieben. Auf dem dritten Post geht es um das Staatsbegräbnis vom ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter. Das hat in Washington stattgefunden. Und weil bei solchen Begräbnissen traditionell der aktuelle und alle ehemaligen US-Präsidenten da sind, ist da ein ziemlich seltenes Bild entstanden. Also Barack Obama sitzt da auf dem Foto in der Kirche, neben Donald Trump, dahinter Bill Clinton und George W. Bush und in der Reihe davor dann noch Joe Biden.
Kurz zu Jimmy Carter, der war bis 1981 Präsident in den USA und hat zu den Demokraten gehört. In seiner Präsidentschaft hatte er viele Misserfolge, die den Leuten so im Kopf geblieben sind. Also zum Beispiel gab es eine krasse Inflation während der Amtszeit. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Eine krasse Inflation? Hä? Trotzdem war er jetzt halt in den letzten Jahrzehnten ein relativ beliebter Ex-Präsident, glaube ich, weil er halt sich sehr für Menschenrecht und Demokratie eingesetzt hat und dafür hat er sogar noch einen Friedensnobelpreis bekommen. Und insgesamt ist Jimmy Carter 100 Jahre alt geworden.
In den Kommentaren haben sich ein paar Leute darüber lustig gemacht, dass auf diesem Foto halt alle ihre Hand aufs Herz legen, nur Trump nicht.
Ja.
Aber ich glaube, das ist vielleicht auch einfach ein Timing-Ding gewesen.
Wir kommen jetzt nochmal zur AfD. Es kommen nämlich nochmal zwei Posts über den AfD-Parteitag. Da sind mehrere Sachen passiert und darauf gehen wir jetzt ein bisschen tiefer ein.
In beiden Posts geht es um die Proteste gegen die AfD. Der Parteitag war ja in Riesa, also in Sachsen. Und da haben über 10.000 Menschen gegen die AfD protestiert. Und auf diesen Protesten gab es offenbar auch Polizeigewalt. Der Post auf Platz 3 geht nämlich erstmal um den linken Politiker Nam Sun Yen. Der war auch auf der Demo und der wurde offenbar von einem Polizisten geschlagen, sodass er bewusstlos zu Boden gegangen ist. Und das Ganze ist halt eben besonders heikel, weil er im Landtag sitzt und der Polizei auch mehrfach gesagt haben soll, dass er als parlamentarischer Beobachter auf der Demo war. Und ja, ParlamentarierInnen sind eigentlich besonders geschützt bei solchen Demos.
Die Polizei will den Fall deswegen möglichst schnell aufklären. Mittlerweile wurde der Polizist auch identifiziert, der das laut Videoaufnahmen mutmaßlich war. Das soll ein Polizist aus Niedersachsen gewesen sein. Gegen den wird jetzt wegen Verdachts auf Körperverletzung im Amt ermittelt. Aber das war auch gar nicht das Einzige, was auf diesen Protesten passiert ist.
Nee, also insgesamt waren da ja 4000 Beamte im Einsatz und auch einige Polizeihunde. Und gegen einen von diesen Diensthundeführern wird jetzt nämlich auch ermittelt, weil er seine Pflicht verletzt haben soll. Vielleicht habt ihr das Video von der Berliner Zeitung gesehen, was da am Wochenende rumgegangen ist. Da sieht man, wie ein Polizist einen Polizeihund mit der Schnauze gegen einen Mann presst und offenbar will, dass der Hund zubeißt. Das tut er aber nicht, aber dafür knallt der Hund dabei so richtig gegen eine Leitplanke. Und für viele ist das eben Tierquälerei und einige halten es auch einfach nicht mehr für zeitgemäß, so Hunde so als Waffen einsetzen zu wollen.
Auch MedienvertreterInnen wurden wohl von der Polizei angegriffen. Es gab aber auch Kritik an den Demonstrierenden selbst, weil sie sich eben nicht an die vereinbarte Route gehalten haben sollen. Und ein FDP-Politiker sagt auch, dass er auf der Anreise von Antifa-Leuten, wie er sie nennt, attackiert wurde. Außerdem wurden laut Polizei 10 Polizeiwagen beschädigt und 30 Polizeibeamte verletzt. Ja, und damit kommen wir jetzt auch zum AfD-Parteitag selbst. Und da gibt es einiges zu bereden. Einmal zu Alice Weidel selbst. Die wurde ja als Spitzenkandidatin gewählt, beziehungsweise nennt die AfD sie jetzt Kanzlerkandidatin, auch wenn sie wahrscheinlich kaum Chancen haben wird, einen Koalitionspartner zu finden. In ihrer Rede ist sie auf diesem Parteitag sehr, sehr aggressiv aufgetreten. Sie hat zum Beispiel gegen Windräder gewettert.
Und ich kann euch sagen, wenn wir am Ruder sind, wir reißen alle Windkraftwerke nieder, nieder mit diesen Windmühlen der Schande.
Ja, und dieses Windräder der Schande halten viele für eine Anspielung auf Björn Höcke, der ja das Holocaust-Mahnmal als Denkmal der Schande benannt hatte. Und ja, das ist schon interessant, weil Weidel eigentlich oft eher so als die kühle Wirtschaftsfrau in der Partei galt und so, gar nicht so sehr als die Nationalistin oder so, aber offenbar ist sie mittlerweile auf Höckes Linie.
In ihrer Rede sagt sie auch, dass alles Geld, das in Klimaschutz fließt, stoppen will. Und sie sagt auch, sie will die Botschaft in die Welt senden, dass die deutschen Grenzen dicht sind. Außerdem steht jetzt auch das Wort Remigration im AfD-Wahlprogramm. Unter anderem wegen dem Wort gab es ja, wie gesagt, im letzten Jahr die größten Demos der Geschichte der Bundesrepublik mit mehr als 3 Millionen Menschen. Und laut AfD bezieht sich das Wort Remigration aber nur auf klassische Abschiebungen, die sowieso jetzt auch schon rechtlich möglich wären.
Letzter interessanter Punkt vom Parteitag ist noch, die AfD will sich von ihrer Jugendorganisation trennen. Die wird ja vom Verfassungsschutz insgesamt als gesichert rechtsextrem angesehen, also nochmal stärker als die AfD selbst, die ja nur als in Teilen gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Und ja, es soll jetzt eine neue Jugendorganisation gegründet werden, wahrscheinlich mit dem Namen Patriotische Jugend. Und das war's zum Parteitag und damit auch insgesamt zu den Tagesschau-Posts. Wir schauen jetzt nochmal auf die anderen News, die in dieser Woche wichtig waren. Am Mittwochabend kam eine Nachricht, auf die, glaube ich, richtig viele Leute schon richtig lange gewartet haben. Israel und die Hamas haben sich auf eine Waffenruhe geeinigt. Von Sonntag an erstmal für 6 Wochen lang. In der Zeit sollen dann 33 israelische Geiseln im Gegenzug zu hunderten palästinensischen Gefangenen aus israelischen Gefängnissen freigelassen werden. Das war nach mehr als 15 Monaten Krieg erstmal eine krasse Nachricht. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe damit nicht gerechnet, dass das jetzt so passiert. Also ich war Mittwochabend schon richtig überrascht. Wir haben hier in den letzten Monaten ja so oft schon darüber berichtet, dass es Verhandlungen gibt und so richtig zu einer Einigung ist es ja bisher nie gekommen.
Und tatsächlich gab es dann auf den letzten Metern auch schon wieder Probleme. Also die israelische Regierung, die sollte dem Abkommen eigentlich am Donnerstagvormittag zustimmen. Das wäre quasi der letzte Schritt gewesen. Das wurde aber dann nochmal verschoben, weil der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu wirft der Hamas vor, den Deal blockiert zu haben. Die Hamas hat seine Vorwürfe aber bestreitet und heute Morgen, am Freitag, hat Netanyahu dann aber doch bekannt gegeben, dass die letzten Punkte jetzt geklärt werden konnten und dass seine Regierung dem Abkommen so jetzt dann doch zustimmen wird. Und das schon gleich heute im Laufe des Tages. Ob es dann wirklich so weit kommt, das können wir euch Stand jetzt, Freitag 9.30 Uhr, noch nicht sagen. Schaut dafür am besten einfach zum Beispiel bei der Tagesschau.
Wir wollen uns das Ganze aber noch mal ein bisschen größer einordnen lassen, weil so Waffenruhe, was heißt es eigentlich? Heißt es, dass der Krieg jetzt wirklich vorbei ist erstmal? Diese Frage geben wir weiter an unseren Israel-Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler aus dem ARD-Studio in Tel Aviv. Hi Jan.
Hallo ihr beiden, hi.
Erstmal vielleicht zur aktuellen Situation. Wie ist denn da dein Gefühl? Also wird der Deal jetzt auf jeden Fall kommen?
Also ich glaube schon, dass das kommt. Der Druck ist echt total groß und es gab ja richtig lange Verhandlungen. In Doha, in Katar wurde verhandelt, da waren Ägypter, Kataris, die USA dabei, dann eben Vertreter von Hamas, auch vom palästinensischen islamischen Dschihad und natürlich von der israelischen Regierung. Und es gab jetzt ja eben schon richtig wichtige Stimmen, die gesagt haben, ja, wir haben eine Einigung. Also zum Beispiel US-Präsident Biden hat es gesagt oder auch der neue, künftige Präsident Donald Trump hat sich so geäußert. Es gab aus der ganzen Welt Glückwunsch, dass die Einigung stattgefunden hat. Jetzt gab es dann doch noch Verzögerungen. Wir hatten eigentlich gedacht, dass an diesem Donnerstagmorgen schon die Zustimmung kommt hier vom israelischen Kabinett. Das muss ja noch passieren. Also es gibt auf der einen Seite die Einigung, dann muss jetzt aber eben noch die israelische Regierung formal zustimmen. Und dann kam eben an diesem Donnerstag die Meldung, dass tatsächlich es noch ein paar Fragen gibt, die offen sind. Da geht es zum Beispiel um das Thema, welche palästinensischen Gefangenen kommen raus, was sind die Namen? Da hat Israel gesagt, wir wollen da ein Veto haben, wir wollen bestimmte Namen oder bestimmte Leute verhindern, dass die freigelassen werden. Das gehört ja auch zu diesem Deal. Nicht nur die Geiseln im Gazastreifen sollen freikommen, sondern auch palästinensische Gefangene. Und da hat die Hamas gesagt, offenbar, nee, dieses Veto wollen wir nicht. Und da wurde noch bis in letzter Sekunde drüber gesprochen. Und dann gab es aber auch innenpolitische Probleme hier in Israel.
Kannst du uns noch mal kurz erklären, wie genau dieser Plan jetzt aussieht? Weil da soll es ja auch so drei Phasen geben, oder?
Genau, also das große Thema ist und die große Frage, kann es gelingen, diesen Krieg, der jetzt über 15 Monate dauert, dauerhaft zu beenden? Das ist das große Thema. Und deswegen hat man jetzt überlegt, okay, wir brauchen eigentlich drei Phasen, dass wir da hinkommen. Die erste Phase ist erstmal Freilassung von Geiseln. Da sollen 33 Menschen freikommen, die jetzt seit über 15 Monaten im Gazastreifen verschleppt sind. Das ist, kann sein, dass einige davon nicht mehr leben, aber mal sehen, also wie das wird. Es sollen palästinensische Gefangene freigelassen werden. Es soll auch schon ein Rückzug von israelischen Truppen aus Teilen des Gazastreifens beginnen. Also zum Beispiel aus diesen dicht bevölkerten Gebieten. Die Kampfhandlungen sollen natürlich aufhören. Das ist ganz wichtig für die Menschen im Gazastreifen natürlich, die jeden Tag da unter den Bomben leben. Das ist ein großes Thema. Und auch, was sich auch verbessern soll, ist die Lieferung von Hilfsgütern in den Gazastreifen. Das sind die großen Themen. Und dann soll aber sichergestellt werden, dass es dann eben nicht nur diese erste Phase gibt, die erstmal 6 Wochen lang dauern soll, sondern dass auch schon gleich früh, also nach 16 Tagen soll das eigentlich beginnen, die Verhandlungen aufgenommen werden, um das Ganze zu einem Dauerzustand zu machen. Das wäre dann die zweite Phase. Dann sollen eben auch die restlichen Geiseln freigelassen werden. Fast 100 sind es noch, Dutzende davon wahrscheinlich nicht mehr am Leben, aber die sollen alle freigelassen werden in dieser zweiten Phase. Und dann ist natürlich das ganz große Thema Wiederaufbau des Gazastreifens und dann wirklich dauerhafter Frieden. Das soll auch schon in den Blick genommen werden. Das ist die dritte Phase, aber das ist noch sehr weit weg.
Kann man denn dazu schon irgendwas sagen? Weil das ist auch so die erste Frage, die ich mir dann gestellt habe. Was passiert denn jetzt mit dem Gazastreifen? Also wer regiert da oder was passiert da? Zieht sich Israel einfach zurück und lässt da wieder machen, was die wollen mäßig? Oder gibt es da schon irgendeine Idee?
Also es gibt total viele offene Fragen. Es ist eigentlich total krass. Auf der einen Seite ist die Hamas immer noch da? Das war ja eins der Kriegsziele der Israelis, die gesagt haben, wir wollen die Hamas im Gazastreifen zerstören. Wir sehen jetzt auch gerade in den letzten Tagen wieder, dass die immer noch zum Beispiel manchmal auch noch Raketen schießen und dass die auch israelische Truppen in Kämpfe verwickeln. Und die Hamas ist nicht besiegt, die ist noch ein wichtiger Faktor im Gazastreifen, das muss man eindeutig so sagen. Und die soll aber nach israelischem Willen den Gazastreifen nicht mehr regieren. Also da ist eben die Frage muss beantwortet werden, wer hat eigentlich die Macht im Gazastreifen und wer organisiert das? Und diese Frage ist völlig ungeklärt. Israel sagt immer nur, was es nicht will. Zum Beispiel gibt es dann noch die PA, also die palästinensische Autonomiebehörde unter Mahmoud Abbas, die regiert Teile oder kontrolliert Teile des Westjordanlandes. Da heißt es jetzt eben, ja, die könnten da auch den Gazastreifen übernehmen. Israel ist da nicht optimistisch. Israel sagt, wir wollen vor allem dafür sorgen, dass von Gaza keine Gefahr mehr ausgeht und dass so ein Angriff, wie er am 7. Oktober 2023 stattgefunden hat, nicht mehr möglich ist. Das ist das, was Israel eigentlich will. Und was da politisch wird, diese Frage beantwortet hier in Israel gerade keiner. Aber die ist natürlich total wichtig für die Menschen in Gaza. Da leben 2,1 Millionen und die brauchen natürlich eine Zukunft. Die müssen wissen, was ist meine Perspektive? Wie wird das hier wieder aufgebaut? Es sind ja 70% oder fast 70% der Häuser zerstört. 1,9 Millionen Menschen wohnen nicht mehr in ihren Wohnungen, sondern in irgendwelchen Zelten oder Notunterkünften. Und die müssen natürlich wissen, was passiert. Und das geht natürlich nur, wenn geklärt ist, wer hat eigentlich im Gazastreifen das Sagen. Und das ist eine der großen Fragen.
Das Ganze bezieht sich ja jetzt auf den Gaza-Krieg, aber es gibt ja in der Region noch ganz viel andere Unruhen von dem Libanon-Krieg, die Spannung mit Iran, die Houthi-Rebellen schießen, glaube ich, auch immer noch aus Jemen irgendwelche Raketen nach Israel und so. Also wie sieht es denn mit dem größeren Frieden in der Region aus? Ist das jetzt ein Schritt dahin oder kann man da irgendwas zu sagen?
Naja, der Gaza-Krieg, der hat ja mit dem 7. Oktober begonnen und der hat dann hier in der Region natürlich ganz viel anderes noch ausgelöst. Wir haben ja monatelang Raketen aus dem Libanon hier gehabt und dann eben den Einmarsch israelischer Truppen und die schweren Kämpfe dort und auch eben eine harte Situation tatsächlich im Libanon. Es gab Angriffe aus dem Iran Raketenangriffe auf Israel zweimal und eben auch dann israelische Angriffe dort. In Syrien hat sich alles verändert. Da hat Israel auch so ein bisschen mitgemischt, indem sie da versucht haben, Waffen zu vernichten zum Beispiel und auch noch ein bisschen weiter vorgerückt sind auf dem Golan, was völkerrechtswidrig ist, aber was irgendwie aus israelischer Sicht halt ein Sicherheitsthema ist. Dann haben wir noch die Houthi-Rebellen im Jemen. Die haben gerade vor 3 Tagen wieder Raketen geschossen. Da hat dann hier nachts war auf einmal Alarm. Das hatten wir jetzt schon öfter in letzter Zeit. Das passiert auch immer noch. Und all das ist natürlich ausgelöst durch den Krieg im Gazastreifen. Und die Hoffnung besteht, dass wenn jetzt die Waffen in Gaza dauerhaft schweigen, dass sich auch diese anderen Fronten beruhigen. Jetzt hat sich da drumherum natürlich ganz viel verändert. Also zum Beispiel ist die Hisbollah im Libanon geschwächt nach dem Krieg. Die sind nicht mehr in der Lage, jetzt Israel so anzugreifen, wie sie es gemacht haben. In Syrien ist gerade alles anders, nachdem das Assad-Regime dort gestürzt wurde. Da muss man erst mal gucken, wie entwickelt sich das. Und der Iran, der hat eben auf diese Player zum Beispiel gesetzt, um Israel zu bedrohen und ist jetzt in einer schwächeren Position. Und das ist jetzt aus israelischer Sicht, sage ich das mal, eine verbesserte Sicherheitslage. Aber natürlich wird es erst richtig sicher. Das sagt zum Beispiel die deutsche Außenministerin, die sagt, Sicherheit für Israelis wird es nur geben, wenn es Sicherheit für Palästinenser gibt. Und das denke ich eben auch.
Dann lass uns jetzt noch mal ganz kurz auf die Reaktionen schauen. Also im Gazastreifen haben ja sehr viele Leute gefeiert, auch wenn es dann in der Nacht nach der Ankündigung über die Waffenruhe gleich auch schon wieder schwere Angriffe auf Gaza gab. Aber wie wurde denn die Nachricht eigentlich in Israel aufgenommen? Das kannst du uns wahrscheinlich aus Tel Aviv ja besser berichten.
Ja, ich kann noch mal was zu Gaza sagen. Genau, die Leute haben gefeiert und sind natürlich froh, die allermeisten. Ich meine, da gibt es auch Hamas-Unterstützer natürlich und die sagen jetzt, das ist auch ein Sieg für die Hamas. Aber es gibt natürlich ganz viele Leute, die wollen einfach nur, dass die Waffen schweigen und die wollen eine Perspektive haben. Und die haben gefeiert, die haben jetzt aber in den letzten Stunden eben auch weitere heftige Angriffe erlebt und wieder neue Angst, neues Trauma. Und das könnte natürlich jetzt in den nächsten Stunden, bis dann der Deal in Kraft tritt, könnte das auch noch so weitergehen. Ne? Und das ist natürlich dann für die Menschen schrecklich. Aber auf der anderen Seite gibt es da die Hoffnung, dass die Waffen erstmal schweigen. Und das wollen die Leute. In Israel ist das ganz gemischt, das Bild. Also da gibt es natürlich die Angehörigen der Geiseln, die Leute, die mit ihnen auf die Straße gehen, die sind so ein bisschen zwischen Hoffen und Bangen. Die sagen auf der einen Seite, ja, natürlich ist das super, dass jetzt Geiseln freikommen. Aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt nicht nur 33 Geiseln, sondern es gibt irgendwie fast 100. Und wir wollen, dass alle freikommen. Und die haben große Sorge, dass die Regierung, die in Teilen halt rechtsextrem ist und wo richtige Hardliner sind, die in Gaza gerne weiterkämpfen würden jetzt und die Hamas völlig zerstören würden, gerne, wobei sich einige fragen, ist das überhaupt möglich? Die haben die Sorge, dass tatsächlich der Krieg dann wieder hochfährt und dass das dann natürlich die Überlebenschancen der restlichen Geiseln dann schmälert und die trauen der eigenen Regierung nicht. Es gibt hier aber auch dann die Anhänger der Hardliner, die sagen, nein, dieser Deal ist ein Sicherheitsrisiko. Es kann nicht sein, dass hier Palästinenser freikommen aus israelischen Gefängnissen. Das ist ein Sicherheitsrisiko. Wir dürfen den Krieg erst beenden, wenn die Hamas aufgegeben hat und wenn sie besiegt ist. Der Krieg muss weitergehen. Und die sagen, das ist ein schlechter Deal. Und die Leute gehen auch auf die Straße. Das ist nicht die Mehrheit. Ich glaube, die Mehrheit der Leute hier in Israel, wenn man auch hier sich umhört, natürlich in Tel Aviv, aber auch anderswo, die hoffen einfach jetzt, dass das Geiseln freikommen und dass es endlich mal wieder gute Nachrichten gibt.
Zum Abschluss würde ich dir gerne noch mal die Frage stellen. Ich weiß gar nicht, ob du dazu was sagen kannst. Aber die große Frage ist ja auch, warum passiert das jetzt? Ist das wegen Trump? Weil Trump wird ja am Montag als Präsident vereidigt, als Präsident der USA. Trotzdem gab es ja auch in den letzten Monaten in der Biden-Administration ganz viele Verhandlungen. Wieso ist das denn jetzt passiert?
Also das ist total interessant. Ich glaube schon, dass Donald Trump da echt einen Effekt hatte. Der hat halt den Druck erhöht. US-Präsident Biden, der hat das ja über Monate versucht. Also das, was jetzt da verhandelt wurde, das lag eigentlich schon seit letztem Mai, also fast ein Dreivierteljahr auf dem Tisch. Und jetzt auf einmal gibt es dann den Durchbruch. Das liegt natürlich auch daran, dass die Hamas im Gazastreifen noch weiter geschwächt ist nach dem Krieg und dass sie in einer anderen Verhandlungsposition ist. Auf der anderen Seite hat Donald Trump einfach richtig Druck ausgeübt. Also der hat ja, und da muss man sagen, auf beide Seiten. Der hat der Hamas gesagt, wenn Geiseln nicht freikommen, bevor ich ins Amt eingeführt wird, dann bricht die Hölle los. Also Zitat. Und er hat aber auch hart geredet mit der israelischen Regierung. Da gab es am letzten Wochenende ein Treffen mit Netanyahu und Steve Witkoff. Das ist der designierte Nahostbeauftragte von Donald Trump. Ich meine, der ist ja noch gar nicht im Amt, aber der spielt hier schon richtig mit. Und dieses Treffen war wohl relativ hart nach allem, was wir wissen. Und danach ist Netanyahu, glaube ich, dann klar geworden, er muss sich bewegen. Und das ist dann passiert. Und insofern hat der Trump schon einen gewissen Effekt, das muss man eindeutig sagen.
Die Madman-Methode habe ich gelesen, nennt man das bei Trump, weil man ja nie genau weiß, was er meint, wenn er sagt, so, dann wird die Hölle losbrechen. Und deswegen müssen sich alle Seiten irgendwie auf das Schlimmste vorbereiten. Und dann passiert vielleicht sowas. Aber interessant, was da alles passiert ist. Vielen Dank für die Einschätzung, Jan-Christoph Kitzler.
Sehr gerne. Liebe Grüße.
Dankeschön. CreatorInnen aus den USA verabschieden sich gerade von TikTok und so wie es Stand Freitag früh aussieht, könnte TikTok in den USA jetzt wirklich am Sonntag verboten werden. Das betrifft in den USA rund 170 Millionen NutzerInnen und den Konflikt dahinter, den haben wir ja schon öfter besprochen. Also da stehen sich die US-Regierung und das Unternehmen hinter TikTok gegenüber, also die chinesische Firma ByteDance.
Genau, darüber haben wir ja schon vor ein paar Wochen erst das letzte Mal geredet und damals meinte ich noch, das weiß ich noch, dass ich mir gar nicht so richtig vorstellen kann, dass es passiert und irgendwie so richtig sicher ist es auch nach wie vor nicht, aber wir gucken uns das Ganze mal ganz in Ruhe an, machen kurz einen Recap. Also das Ganze geht ja schon seit letztem April, da hatte der US-Kongress beschlossen, dass sich ByteDance von dem US-amerikanischen Teil von TikTok loslösen muss und zwar aus zwei Gründen. Einmal geht es um die nationale Sicherheit und die Sorge, dass ByteDance sensible Daten von UserInnen an die chinesische Regierung weitergeben könnte und die andere Sorge ist, dass China durch TikTok ideologischen Einfluss auf die UserInnen nehmen könnte, indem da zum Beispiel im Algorithmus irgendwas verändert wird und bestimmte Meinungen besser oder mehr ausgespielt werden als andere. Es gab dann diesen Ban-on-Sale-Beschluss. Entweder ByteDance verkauft den US-Teil von TikTok an US-Firma bis zum 19. Januar oder die App wird in den USA gesperrt. Und ja, dieser 19. Januar, der ist ja jetzt eben am Sonntag.
Ja, und bisher gab es keinen Verkauf. Also ByteDance argumentiert auch immer noch mit der Meinungsfreiheit, also dem First Amendment, und hat auch Einwurf vor dem Supreme Court eingelegt. Und auf diese Entscheidung vom Supreme Court wird jetzt auch gerade jede Minute eigentlich gewartet. Ursprünglich hieß es sogar mal, dass die schon am Mittwoch kommen soll. Das ist bisher aber nicht passiert. Aber spätestens bis am Sonntag wird es dann wohl Klarheit geben.
Es gibt aber auch noch eine andere Hoffnung für TikTok und die liegt bei Donald Trump. Der wird nämlich einen Tag später, also am 20. Januar, am Montag, in sein Amt als Präsident eingeführt und der hat jetzt gesagt, er will eine Lösung für TikTok finden, sobald er im Amt ist. Wie genau er das machen will, das ist noch komplett offen. Es gibt da verschiedene Wege, über die gerade viel spekuliert wird. Vor allem wird, glaube ich, davon ausgegangen, dass er einfach diese Anwendung des Gesetzes um mehrere Monate verzögern will. Das Ganze ist aber interessant, weil früher war er ja mal krasser TikTok-Gegner. Inzwischen hat er aber seine Meinung geändert, vielleicht auch, weil er inzwischen eben selbst ziemlich beliebt auf der Plattform ist und die ihm ja in die Karten spielt. Oder auch einfach, weil TikTok halt einfach eine wirklich große Fanbase in den USA und halt in allen politischen Lagern hat. Auch die Biden-Administration interessanterweise scheint plötzlich zurückzurudern und signalisiert, dass sie nicht am letzten Tag ihrer Amtszeit so einen TikTok-Bann durchsetzen will.
Ja, und so ein Verbot, das haben wir ja auch schon mehrmals erklärt, das würde vor allem heißen, dass man in den USA halt die App nicht mehr im App Store oder im Play Store oder so runterladen kann und dann dementsprechend auch keine Updates mehr machen könnte. Und dann würde eben die Plattform wahrscheinlich nach und nach aussterben, aber wahrscheinlich dann nicht direkt am 20. Januar. Aber so oder so wäre das einfach krass, weil dann würden natürlich auch super viele große Accounts verschwinden. Und wir hören jetzt mal die Journalistin Marlina Sternberg, die hat nämlich ein Reel darüber gemacht, was das alles für unsere Feeds so bedeuten könnte.
Entweder das bedeutet für uns europäische CreatorInnen, dass wir wieder mehr Views, mehr Following bekommen und eine größere Chance, hier irgendwie auf der App zu sein. Oder TikTok stirbt einfach komplett, weil es einfach nur noch lame ist. Das ist eine super spannende Sache. Es tut mir halt vor allen Dingen mega krass leid für alle Leute, die Geld über TikTok verdienen und das halt brauchen. Das bedeutet natürlich auch, und das ist, finde ich, eigentlich die tragischste Sache daran, dass vielen, vor allen Dingen marginalisierten Menschen, einfach ihre Stimme genommen wird. Gerade Menschen, die vorher keine Plattform hatten. Und aber ganz wichtige Aufklärungsarbeit, politische Bildungsarbeit und einfach Repräsentanz geschaffen haben.
Wie gesagt, es ist bisher noch überhaupt nicht klar, was da am Sonntag genau passieren wird oder ob überhaupt was passieren wird. Es könnte sogar sein, dass TikTok komplett schwarz wird. Zumindest gibt es Medienberichte, die sagen, dass TikTok das plant, um eben allen zu zeigen, was so ein TikTok-Bann auslösen könnte und wie wichtig TikTok doch für alle ist. Was vielleicht ein smarter Move wäre, ehrlich gesagt, weil dann, glaube ich, die Proteste richtig groß wären, als wenn es so langsam wegstirbt. Mhm. Aber ja, wir werden es sehen. Also es ist einfach völlig unklar bisher.
Was aber jetzt trotzdem einfach auch sowieso schon passiert ist, dass sich viele User nach Alternativen umschauen. Und eine davon ist Red Note. Das ist eine neue App und die hat jetzt richtig viele Downloads bekommen in der letzten Woche. Funktioniert ganz ähnlich wie TikTok und ist auch chinesisch. Also das könnte halt auch sein, dass auch diese App irgendwann gebannt wird, das weiß man natürlich jetzt noch nicht. Aber was ganz süß ist eigentlich, bei Red Note findet jetzt gerade so voll der interkulturelle Austausch statt. Also weil ChinesInnen und AmerikanerInnen sich da jetzt halt so voll austauschen können über ihre Lebensrealitäten oder sich irgendwie gegenseitig bei den Hausaufgaben helfen können und so. Da mischen sich halt jetzt gerade das erste Mal die beiden Communities, weil es in China ja keinen TikTok gibt. Und das ist ja irgendwie auch ein schöner Nebeneffekt. Wir können auch jetzt hier noch Wetten abschließen, wenn du willst, ob es kommt oder nicht.
Ich habe wirklich kein Gefühl mehr dazu. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es kommt, dass überhaupt irgendwas passiert. Aber ich weiß auch gar nicht, ob man das so schnell aufhalten kann. Warum sollte jetzt Biden sagen, weil ich meine, das ist halt ein Gesetz. So, der kann ja nicht einfach sagen, nee, gilt jetzt nicht. Deswegen, ich habe gar kein Gefühl.
Ich habe auch kein Gefühl dazu. Doch, keine Wetten abgeschlossen. Nächste Woche wissen wir dann auf jeden Fall mehr. Oder vielleicht auch nicht.
Ja.
In knapp 6 Wochen sind die Bundestagswahlen und wie versprochen schauen wir uns bis dahin ja auch die Programme von allen großen Parteien an. SPD, Union und Grüne hatten wir ja kurz vor Weihnachten schon und diese Woche sind jetzt AfD und BSW dran. Beide Parteien hatten ja jetzt am Wochenende ihre Parteitage und haben darüber entschieden, mit welchen Themen sie so in den Bundestagswahlkampf gehen wollen. FDP und Linke machen wir dann noch in den kommenden Wochen.
Genau, und wir gucken uns auch nochmal die kleinen Parteien an in den nächsten Wochen irgendwann. Da können wir noch nicht den großen Fokus drauf legen, weil wir müssen ja nach Fairness-Gesichtspunkten über die Parteien berichten. Aber wir fangen jetzt erstmal an mit der AfD. Kleiner Disclaimer, das endgültige Programm von der AfD ist noch nicht öffentlich. Also wir beziehen uns hier auf die Aussagen auf dem Parteitag und die Anträge, über die dort abgestimmt wurde. Es gibt bisher nur einen Entwurf für das Parteiprogramm. Die finale Version kommt wahrscheinlich nächste Woche.
Aber was man schon sagen kann, das wichtigste Thema bei der AfD ist auf jeden Fall die Migrationspolitik. Die AfD will die Migrations- und Asylpolitik massiv verschärfen und verhindern, dass neue Menschen nach Deutschland kommen. Über die Remigrationspläne haben wir ja anfangs jetzt gerade schon auch kurz gesprochen, aber die AfD wird da auch noch konkreter. Also die Partei, die will Geflüchtete an den deutschen Grenzen stoppen und in Gewahrsamszentren aufhalten. Allgemein sollen auch Asylverfahren ins Ausland verlagert werden und in Deutschland sollen Asylsuchende so Sozialleistungen nur noch als Sachleistung bekommen, also nicht mehr in Geldform. Menschen, die kein Bleiberecht in Deutschland haben, die sollen so schnell wie möglich abgeschoben werden und die Bedingungen für Menschen aus dem Ausland, die in Deutschland arbeiten wollen, die sollen auch verschärft werden.
Zur Migrationspolitik insgesamt gibt es einen ganz guten Vergleich in eurer Sonderfolge, wo Jan Schippmann euch das erklärt hat. Die findet ihr in eurem Podcast-Feed. Aber die AfD hat natürlich noch ein paar andere Themen. Und zwar will sie raus aus der EU und raus aus dem Euro. Statt der EU will sie eine europäische Wirtschafts- und Interessensgemeinschaft gründen, wie sie sie nennt. In der würden dann europäische Staaten zwar noch zusammenarbeiten, aber nur bei gemeinsamen Interessen. Außerdem will die AfD die Sanktionen gegen Russland aufheben. Die Partei lehnt es nämlich ab, Russland für den Krieg zu verurteilen. Und deswegen will sie auch wieder russisches Gas beziehen, weil sie auch sagt, die Sanktionen schaden eher uns als Russland. Und gleichzeitig will sie wieder Strom aus Atomkraft erzeugen, statt auf erneuerbare Energien zu setzen. Außerdem möchte die AfD aus dem Pariser Klimaschutzabkommen austreten und wieder eine Wehrpflicht einführen.
Und noch ganz kurz, was die Familienpolitik angeht. Da vertritt die AfD natürlich auch eher konservative Familienwerte. Sie will zum Beispiel die Familie explizit als Vater-Mutter-Kind-Konstellation definieren. Gleichzeitig will die Partei auch den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen einschränken. Und außerdem spricht sie sich auch gegen Transsexualität und in Anführungszeichen Frühsexualisierung aus. Also Frühsexualisierung ist so ein Konzept bei der AfD, die beziehen sich da vor allem auf den Umgang mit Kindern im Kindergarten und in der Schule. Also zum Beispiel die Frage, ob und wie da über Sexualität oder Geschlechtsidentitäten aufgeklärt werden soll. Und das war es auch erstmal zur AfD. Wir machen weiter mit dem BSW.
Genau, im Programm vom BSW, da liegt der Fokus eher auf Krieg und Frieden. Konkret will das BSW, dass Deutschland der Ukraine keine Waffen mehr liefern soll. Stattdessen fordert die Partei Verhandlungen. Wie genau die aussehen sollen und was das für die Ukraine bedeuten würde, das steht nicht im Programm. Außerdem sollen die Sanktionen gegen Russland aufgehoben werden. Also da sind sich AfD und BSW einig. Für die deutsche Industrie fordert das BSW billige Energie, wie sie sagt. Ob damit gemeint ist, dass Deutschland wieder Gas aus Russland importieren soll, wird so explizit nicht gesagt.
Und in Sachen Migration fordert das BSW auch einen schärferen Kurs. Also das Bündnis will die in Anführungszeichen unkontrollierte Migration stoppen und Asylverfahren außerhalb der EU verlagern. Also auch ein bisschen ähnlich wie das Programm von der AfD. Außerdem sollen mehr Menschen abgeschoben werden und Menschen, die über sichere Drittstaaten nach Deutschland einreisen, also das sind dann zum Beispiel alle europäischen Länder, die hätten in Deutschland keinen Anspruch mehr auf ein Asylverfahren oder Sozialleistungen. Und auch da nochmal der Hinweis, hört euch da gerne die Sonderfolge Migration zu an, da sind alle Parteien im Check.
Genau. Ein großes Thema vom BSW ist auch noch die Corona-Pandemie. Da fordert die Partei, dass die staatlichen Maßnahmen von damals untersucht werden sollen. Außerdem will sich die Partei dafür einsetzen, dass Mieten durch einen bundesweiten Mietendeckel stabilisiert werden und VermieterInnen in bestimmten Regionen bis 2030 die Mieten nicht mehr erhöhen dürfen. Und zum Schluss will sich die Partei auch für ein höheres Einkommen einsetzen, zum Beispiel durch einen Mindestlohn bei 15 Euro und eine Mindestrente von 1500 Euro.
Das waren die Parteiprogramme bzw. die voraussichtlichen Parteiprogramme im Fall von der AfD im Schnelldurchlauf. Ich war letztens beim Arzt und da wurde ich gefragt, ob ich mich eigentlich für oder gegen die elektronische Patientenakte entscheiden will. Und ich hatte erstmal überhaupt gar keinen Plan, was die da eigentlich von mir wollen. Und ehrlich gesagt auch wirklich gar keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Aber dann haben mich tatsächlich mehrere Freundinnen diese Woche auch gefragt, so hey, was denkst du eigentlich zur elektronischen Patientenakte? Und da war so der Punkt, wo ich dachte, ich glaube, ich muss da jetzt durch und ihr müsst jetzt hier mit mir durch. Wir schauen uns das jetzt hier mal gemeinsam an.
Yes, und zwar ist es so. Diese Woche wird in Teilen von Deutschland diese elektronische Patientenakte für gesetzlich Versicherte eingeführt. Sie heißt EPA und die Grundidee ist, dass dieses EPA ein digitaler Speicher zum Beispiel für Diagnosen, Befunde, Röntgenbilder und andere medizinische Daten sein soll. Sie soll Ärztinnen und Krankenhäusern die Arbeit nämlich erleichtern, damit können sie zum Beispiel schneller auf die Krankengeschichte von PatientInnen zugreifen, ohne dass sie sich das irgendwie per Post zuschicken müssen. Und das System könnte zum Beispiel warnen, wenn ein Arzt ein Medikament verschreibt, das eine negative Wechselwirkung mit einem anderen Medikament haben könnte. Das Ganze ist mit einer Widerspruchslösung geregelt. Das heißt, das wird erstmal für jede krankenversicherte Person angelegt. Man kann aber jederzeit dagegen widersprechen, wenn man zum Beispiel datenschutzrechtliche Probleme sieht. Und man kann aber auch gegen einzelne Teilbereiche widersprechen. Also zum Beispiel, dass einzelne Befunde zur elektronischen Patientenakte hinzugefügt werden.
Ja, und ich finde, von der Grundidee klingt das ja alles auch erstmal extrem praktisch und nach digitalem Fortschritt und so. Und auch vor allem dieses Ding so, man ist ja auch sonst als PatientIn selber auch ein bisschen dafür verantwortlich, quasi so Befunde aus alten Geschichten dann mit zum neuen Arzt zu bringen und die zu erklären und so. Und da kann ja auch einfach viel verloren gehen.
Ich finde, ehrlich gesagt, ich finde es immer faszinierend, dass es das noch nicht gibt.
Ja, ne, total.
Ich wäre davon ausgegangen, dass die Ärzte doch mit, also dass da jemand weiß, was ich alles habe. So.
Ja, und da können halt, glaube ich, einfach viele, viele Dinge verloren gehen. Und deswegen war ich auch erstmal so, hey, ja, voll nice Idee. Es gibt aber eben halt auch schon länger große Sicherheitsbedenken wegen Datenschutz, klassisch. Und da stand ich natürlich eben halt dann auch wieder vor diesem Dilemma. So, ich will natürlich auf der einen Seite nicht, dass mit meinen Daten Quatsch gemacht wird. Ich will aber auch nicht, dass Deutschland für immer das gefühlt langsamste und bürokratischste Land überhaupt bleibt und jetzt auch nicht irgendwie diesen Fortschritt blockieren. Ja, und deswegen gucken wir jetzt nochmal ganz kurz auf die verschiedenen Kritikpunkte.
Genau, du hast es ja gerade schon angesprochen. Ein großer Kritikpunkt ist, wie sicher die Daten in diesem digitalen Speicher sind. Zum Beispiel vom Chaos Computer Club. Das ist so ein Verein, der sich für Datenschutz einsetzt. Und letzten Dezember hat dieser Chaos Computer Club eine heftige Aktion durchgeführt. Zwei SicherheitsexpertInnen von diesem Verein haben es nämlich geschafft, sich gleich in mehrere Systeme von der elektronischen Patientenakte reinzuhacken. Sie konnten dann durch unterschiedliche Wege einzelne Akten oder die ganzen Akten von Arztpraxen einsehen. Und sie hätten sich theoretisch sogar Zugang zu über 70 Millionen Patientenakten verschaffen können. Und das wohl ziemlich easy, sagen sie. Damit wollte dieser Chaos Computer Club der Bundesregierung zeigen, wie schlecht die Daten von Angriffen geschützt sind. Und diese Lücken, die wären schon länger bekannt, aber wurden anscheinend trotzdem noch nicht geklärt. Und sofort fragt man sich, ist es wirklich so eine gute Idee, dass da so die Krankendaten von allen Menschen irgendwie in unsicheren Servern rumliegen. I don't know.
Ja, voll. Und das ist halt auch noch aus anderen Gründen, glaube ich, recht sensibel. Also es gibt noch mehr Sorgen. Also wie gesagt, auf der einen Seite voll praktisch, dass da eben alles auf einen Blick über mich drinsteht und dann zum Beispiel auch in medizinischen Notfällen oder so schneller genutzt werden kann. Aber es gibt halt eben auch so sensible Diagnosen, von denen man vielleicht nicht unbedingt will, dass man sie direkt sehen kann. Einfach weil man, also ich gehe jetzt mal nicht von dem Fall, dass gehackt wird aus, sondern einfach nur, dass es halt im medizinischen Bereich genutzt wird. Weil man ja auch nicht weiß, ob jedes medizinische Personal, mit dem man so zu tun hat, auch cool mit solchen Sachen umgeht. Also zum Beispiel, wenn es um die Psyche geht oder auch so stigmatisierte Krankheiten wie zum Beispiel HIV oder so. Und auch in der LGBTQ-Community gibt es ernsthafte Bedenken, dass queere Menschen durch die EPA zum Beispiel zwangsgeoutet getötet werden können. Also zum Beispiel das Szenario, eine Transfrau geht zu einer Zahnärztin und die könnte dann halt theoretisch über die Medikamentenliste oder die Abrechnungsdaten halt erfahren, dass ihre Patientin trans ist. Und wenn sie damit ein Problem hat, dann kann sie sie natürlich auch deshalb diskriminieren.
Und auch das könnte jetzt nicht unbedingt ein Problem sein. Ich habe dann aber auch immer sofort die Sorge, was ist denn, wenn jetzt eine super rechte Regierung an die Macht kommt, was mit so Daten machen will, die ja auch nicht mehr so stark gegen Diskriminierung eintritt, um das vorsichtig zu sein. Aber egal. Der Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der sieht darin auf jeden Fall sehr viel Potenzial, um das deutsche Gesundheitssystem zu digitalisieren. Damit ließe sich auch sehr viel Geld sparen. Lauterbach meint auch, er möchte verhindern, dass PatientInnen sterben, weil ihnen Medikamente verabreicht würden, die sie nicht vertragen. Außerdem seien die gesammelten Daten für die Wissenschaft auch wichtig. Also es ist tatsächlich, es gibt viele Pro und es gibt ein paar Kontraargumente und da muss man sich, glaube ich, einfach wirklich selbst entscheiden, wie man dazu steht.
Ich glaube, das ist auch super individuell. Also und man darf ja, wie gesagt, auch nicht vergessen, man kann jeden einzelnen Befund auch sperren lassen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich gehe in die Therapie und ich möchte nicht, dass man das sehen kann, dann kann ich das sagen und das daraus streichen.
Voll, aber dafür ist wichtig, dass man das weiß und deswegen ist es wichtig, dass wir darüber reden.
Ja, es gibt jetzt auf jeden Fall erstmal eine 4-wöchige Testphase in so rund 300 Praxen, Krankenhäusern und Apotheken in Hamburg, Franken und NRW. Und wenn da eben dann alles rund läuft, soll die EPA dann in ganz Deutschland eingeführt werden. Und bis zum richtigen Start will das Bundesgesundheitsministerium dann auch alle Sicherheitslücken noch geschlossen haben.
Gegen diese elektronische Patientenakte kann auf jeden Fall jeder wieder sprechen, jederzeit. Dafür meldet man sich am besten bei seiner Krankenversicherung, egal ob per Telefon, Mail oder direkt über ein Formular der Krankenkasse. Und wahrscheinlich kann man es auch online irgendwie machen, da müsst ihr mal gucken.
So, und jetzt bin ich schlauer und alle meine Freundinnen hoffentlich auch.
Und ich auch. Du hast uns jetzt alle da reingeritten.
Toll. Das war's mit den großen News. Wir drehen jetzt nochmal eine kleine Runde Kurz-Kurz-News.
Und die wichtigste direkt am Anfang, Kaffee am Morgen ist wahrscheinlich gesund. Das zeigt eine neue Langzeitstudie von einer amerikanischen Universität. Und zwar zeigt die, dass bei Leuten, die morgens Kaffee trinken, das Risiko kleiner ist, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben, als bei Leuten, die gar keinen Kaffee trinken. Und auch die generelle Sterblichkeit war bei den Leuten niedriger als bei Nicht-KaffeetrinkerInnen. Aber für Leute, die den ganzen Tag Kaffee trinken, also auch nachmittags, waren die Gesundheitsrisiken genauso hoch wie für die Leute, die keinen Kaffee trinken. Also am besten nur morgens, nur vormittags Kaffee trinken. Die WissenschaftlerInnen, die haben keine abschließende Erklärung dafür, aber sie haben eben die Vermutung, dass unser Nervensystem morgens besonders aktiv ist und Kaffee entzündungshemmende Substanzen hat, die dann den natürlichen Rhythmus unterstützen könnten. Und nachmittags ist es dann wahrscheinlich umgekehrt. Das Koffein könnte nämlich das Schlafhormon Melatonin stören. Aber egal, zu welcher Uhrzeit Kaffee trinken, scheint zumindest jetzt erstmal nicht ungesund zu sein. Und das ist ja schon mal eine wichtige Information für uns alle. Und ich weiß, dieses Kaffee-Ding, da gibt es ja ultra viel Forschung. Weil wenn du was über Kaffee erzählst, das interessiert ja so richtig viele Leute, weil viele Leute Kaffee trinken. Und deswegen sind auch diese Studien mit, das ist ganz schlecht für dich und oder das ist super gut für dich und so, die drehen immer so sehr viele Runden in den Medien. Deswegen hört man immer wieder was davon. Aber es gibt halt echte Forschung und echt große Wissenschaft auch zu diesem Thema. Und das ist jetzt wohl, zumindest soweit wir das einordnen können, eine wirklich seriöse Studie und wirklich so der aktuelle Stand der Kaffeeforschung, wenn man das so nennen will. Also diese kleinen Studien mit 20 Teilnehmern und so, das ist wirklich eine mit 40.000 Teilnehmern, die irgendwie über 20 Jahre beobachtet wurden und so. Da kann man, glaube ich, wirklich größere Schlüsse draus ziehen.
Ja, mein Problem ist aber trotzdem, dass Kaffee mich nicht wach macht. Also ich muss wirklich, glaube ich, irgendwie 4 Tassen trinken oder so, damit ich einen minimalen Effekt verspüre. In Brandenburg ist die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen. Und das ist krass, weil in Deutschland hat es die Krankheit seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Und jetzt hat es aber eine kleine Wasserbüffelherde nahe Berlin erwischt. Und infizierte Tiere bekommen Fieber und Blasen an Maul und Klauen, so wie der Name eben schon sagt.
Die Krankheit, die ist ultra ansteckend für Klauentiere, also vor allem für Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen. Haustiere wie Hund und Katze sind aber zum Glück nicht gefährdet. Aber eben auch Zootiere können daran erkranken. Deswegen hat der Berliner Zoo und Tierpark jetzt auch erstmal geschlossen und inzwischen auch Teile vom Leipziger Zoo. Keine Panik, für Menschen ist das Virus harmlos, aber Menschen können das Virus auf Tiere übertragen. Bei direktem Kontakt zum Beispiel oder über die Klamotten und Schuhe. Also es ist echt richtig ansteckend. Und auch wenn es für uns jetzt als Menschen nicht übelst gefährlich ist, in der Landwirtschaft, da sind natürlich alle mega besorgt, weil das für sie wirtschaftlich richtig bitter werden könnte. Großbritannien hat zum Beispiel schon den Import von deutschen Rindern, Schweinen und Schafen gestoppt. Und ja, es kann dann auch schnell dazu führen, dass so tausende Tiere einfach getötet werden müssen, um diese Krankheit einzudämmen. Das finde ich immer, sind so ultra schlimme News. Aber wir hoffen jetzt erstmal alle, dass die Behörden das schnell eindämmen können.
Timothy Chalamet ist bei der Premiere von A Complete Unknown einfach mit einem grünen Leihfahrrad von Lime auf dem roten Teppich gerollt. Warum genau er das gemacht hat, das weiß man nicht. Manche haben erstmal vermutet, dass es vielleicht eine Hommage an Bob Dylan gewesen sein könnte. Also um den Sänger geht es ja in dem Film. Und der ist wohl früher auch immer überall mit dem Motorrad hingefahren. Vielleicht war er auch einfach nur spät dran, man weiß es nicht so genau. Lime hat auf jeden Fall jetzt gesagt, dass es da keine Werbekooperation gegeben hätte, weil hätten sie das gewusst, dann hätten sie ihm auf jeden Fall ein sauberes Rad zur Verfügung gestellt. Das war nämlich extrem dreckig, das hat man auch auf den Fotos gesehen. Aber er muss jetzt wohl rund 77 Euro Strafe zahlen, weil er hat das Fahrrad nämlich nicht ordnungsgemäß abgestellt. Das hat er in einer französischen Talkshow erzählt.
Ich glaube, ich weiß, warum er das gemacht hat.
Warum?
Damit Leute drüber reden. Das war's mit den Kurz-Kurz-News und wir schauen zum Abschluss, welche Themen nächste Woche wichtig werden könnten. Und man muss jetzt nicht besonders prophetisch sein, um zu erkennen, dass das vielleicht eine wichtige Nachricht wird. Nämlich am Montag, am 20. Januar, wird Donald Trump offiziell wieder US-Präsident. Das Ganze heißt offiziell der Inauguration Day, also der Tag der Amtseinführung. Da übergibt der scheidende Präsident, also Joe Biden, dem Neuen quasi die Macht. Dafür gibt es eine Zeremonie in Washington. Da wird dann der Amtseid abgelegt und auf die Bibel geschworen und es gibt Auftritte von Leuten. Und das war das, wo vor 8 Jahren Donald Trump gesagt hat, das wäre die größte Amtseinführung aller Zeiten gewesen. Und ich glaube, für diesmal hat er auch wieder ganz tolle Sachen geplant. Es werden viele Prominente natürlich dabei sein und auch Musikacts. Zum Beispiel tritt die Country-Sängerin Carrie Underwood auf und die Band Village People, die ja diesen YMCA-Song gemacht haben. Und es werden auch Stars wie Amber Rose, Logan und Jake Paul und Caitlyn Jenner erwartet. Und natürlich sind auch Elon Musk und Mark Zuckerberg mit dabei, also alles Celebrities, die Trump bzw. den Republikanern nahestehen. Und ich würde auch mal davon ausgehen, dass Donald Trump eine Paukenschlagrede hält oder so. Also dass das schon interessant sein könnte, was da eben erzählt wird.
Ja, ich glaube, da werden wir nächste Woche auf jeden Fall drüber sprechen.
Ja.
Und noch eine ganz kleine Service-Nachricht. Ihr könnt nämlich in den meisten Kommunen ab jetzt schon online Briefwahl beantragen. Also auch schon bevor ihr die Wahlbenachrichtigung bekommen habt. Und das ist tatsächlich ganz sinnvoll, weil die Benachrichtigungen, die kommen wahrscheinlich so bis spätestens 2. Februar an. Briefwahlumschläge müssen aber auch schon bis spätestens 20. Februar in die Post gehen, damit die noch gezählt werden können. Das heißt, dass diesmal einfach diese Frist zwischendrin für die Beantragung von der Briefwahl super kurz ist. Also wenn ihr jetzt schon wisst, dass ihr eh nicht persönlich wählen gehen könnt oder wollt, dann lieber schon ein bisschen früher dran sein und es beantragen. Wir verlinken euch da nochmal einen Infopost dazu in den Shownotes. Da steht nochmal alles drin.
Genau, und schon mal den Hinweis, einfach weil ich so... Also ich war so überrascht, eine Kollegin von uns aus der Funkzentrale hat letztes Mal bei der Europawahl, war sie Wahlhelferin und die meinte, dass da halt ja auch ganz viele Briefwahlunterlagen zählen ja dann und dass da richtig viele das falsch gemacht haben. Weil man muss ja einen Umschlag unterschreiben.
Ah.
Und den Wahlzettel aber natürlich nicht und so. Also lest euch, wenn ihr Briefwahl macht,
das ist nicht extrem kompliziert.
Aber
doch, also es sind einfach viele Zettel, meine ich so.
Aber es ist schon möglich, im menschenmöglichen Bereich das wirklich richtig zu machen. Aber lest euch, wenn ihr das macht, wirklich einfach nochmal durch, wie es da steht. Das ist da auch ganz gut erklärt. Aber nicht einfach nur irgendwas in irgendwelche Umschläge tun und reinwerfen, so, sondern macht es richtig. Sonst ist es blöd.
Das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns sehr gerne, wie ihr die Folge findet. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Berit.
Ich bin Leo. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotier in dieser Woche den Hund. Ciao.
Tschüss.
Die haben versucht, Wikipedia zu zerstören, weil sie Angst vor dieser Form von Informationen und Verfügbarkeit haben.
Edit Wars. Wikipedianerinnen gegen einen radikalen Sockenpuppenzoo.
Da gehört schon einiges an krimineller Energie dazu.
Sie haben jahrelang versucht, die deutschsprachige Wikipedia auf rechts zu drehen.
Hallo, hier spricht der Rosa Liebknecht Sockenpuppenzoo. Nach wie vor brüten wir vor dem Problem, wie es möglich ist, ohne allzu großen Zeitaufwand das Projekt nachhaltig zu schädigen.
Der Rosa Liebknecht Sockenpuppenzoo. Das ist der Name einer geheimen Gruppe. Es sind hunderte von Fake-Accounts auf Wikipedia. Ich bin Christoph Schattleitner und mein Kollege Daniel Laufer und ich wollen herausfinden, was dahinter steckt.
Das wäre nicht das erste Mal, dass eine Online-Community kippt. Und wenn das passiert, dann geht's schnell. Und dann ist es irreversibel. Dann ist es vorbei.
Das ist Sockenpoppenzoo. Angriff auf Wikipedia. Eine Produktion von THZ Media für SWR Kultur. Die ersten 3 Episoden findet ihr ab dem 16. Januar überall, wo es Podcasts gibt. In der ARD Audiothek gibt's dann schon alle 7 Episoden.